willkommen. Schön, dass ihr da seid und euch ein bisschen Zeit mit uns gemeinsam nehmt. Ich darf euch herzlich begrüßen. Mein Name ist Mirko. Ich bin Teil der Upstalsboom, ja, Wegbegleiter. Und ja, wir haben gerade noch mal im Team reflektiert, dass, weil Lisa und Lena, die sind auch heute mit dabei und unterstützen uns technisch, Bodo und mich. Und wir haben gerade noch mal reflektiert, dass wir jetzt mittlerweile seit 2020 schon regelmäßig so Online-Dialoge, Online-Impulse durchführen zu ganz unterschiedlichen Themen, die die Menschen interessieren, die uns immer wieder umtreiben, irgendwo im Spannungsfeld zwischen Mensch und Unternehmen. Und ja, deswegen bin ich auch total glücklich darüber, dass wir so konsistent sind und auch daran festhalten, weil wir in den letzten Jahren gute Erfahrungen damit gemacht haben, regelmäßig in den Austausch zu kommen. Und das wollen wir heute auch machen. Das Thema, was wir uns für heute vorgenommen haben, heißt Freiheit im Unternehmen. Und ja, über Freiheit lässt sich sicherlich ganz viel auch erzählen und ins Gespräch gehen. Und gleichzeitig wollen wir so ein paar wesentliche Punkte heute hervorheben, die uns dabei umtreiben. Und wollen das natürlich nicht nur alleine machen, sondern laden dann euch auch herzlich dazu ein, mit uns dazu dann ins Gespräch zu gehen. Wir werden jetzt gleich zu Anfang erstmal ein paar Gedanken miteinander teilen, Bodo und ich gemeinsam, und ihr dann als Teilnehmende seid herzlich dazu eingeladen, auch Fragen zu stellen oder auch Impulse reinzugeben zu dem, was ihr so hört. Das, was ihr dann dafür nutzen werdet, ist die Handheben-Funktion hier in Teams, und dann wird Lena euch dann sozusagen freischalten, sodass ihr euch dann auch beteiligen könnt. Bevor wir das machen, haben wir immer ein festes Ritual bei uns in der Upstalsboom-Welt in den letzten Jahren, welches wir immer zu Anfang pflegen, was wir auch mit euch teilen. Und das ist, dass wir eine Minute gemeinsam in die Stille gehen. Ja, also wenn das der einzige Moment der Stille am heutigen Tag für euch ist, dann genießt ihn eine Minute, macht Bildschirm aus, macht Ton oder lasst den Ton aus, und dann sehen wir uns gleich in einer Minute wieder. Bis gleich. Ja, ich danke euch vielmals für das Teilen der gemeinsamen Stille. Dann, genau, kommt in die Runde zurück. Ja, Bodo, schön, dass wir uns die Zeit gemeinsam nehmen können, um über das Thema zu sprechen. Und ich habe mir natürlich auch so ein, zwei Gedanken vorher heute gemacht, bevor wir uns jetzt zugeschaltet haben. Und ich bin jetzt ja mittlerweile seit 15 Jahren, darf ich mich Upstalsboomer nennen. Und ich bin ja selber nicht gebürtiger Ostfriese, aber ich erinnere mich noch sehr gut, als ich ins Unternehmen kam. Das war so einer der ersten Sätze, die ich damals von den Friesen wahrgenommen habe. Der heißt, lieber tot als Sklave. Und ich weiß ja, dass auch für dich Freiheit so einer der wichtigsten Werte ist. Vielleicht, bevor ich dich jetzt irgendwie zu sehr eingrenze mit irgendwelchen Fragen, die ich habe, vielleicht mal, was sind so deine ersten Gedanken zum Thema Freiheit? Und vielleicht auch, wenn du gerade so an die letzten 15 Jahre denkst, was ist auch so vielleicht eine der ersten Geschichten, die dir einfällt, wenn du an das Thema Freiheit denkst?
Ja, du hast ja gerade die friesische Freiheit angesprochen. Lieber tot als Sklave. Das ist etwas, was vor über 800 Jahren hier im Herzen Ostfrieslands entstanden ist. Immer zum 1. Mai eines Jahres haben sich die Häuptlinge der sieben Lande getroffen, um über die friesische Freiheit zu sprechen. Und diese friesische Freiheit war seinerzeit eine Freiheit, die sich ja auf eine Freiheit gegenüber auch den Königen und Kaisern letztendlich zum Ausdruck gebracht werden sollte. Und dass die Ostfriesen keinen Herren über sich dulden. Und das finde ich sehr spannend, denn wenn ich heute über Freiheit spreche, also ich habe auch so ein ganz tiefes Freiheitsbedürfnis, das sich zurückverfolgen lässt bis in meine Kindheit, dass ich als vierjähriger Junge schon mich unter dem Maschendrahtzaun des Kindergartens hindurchgebuddelt habe, um dann in Richtung Elternhaus zu rennen. Und ich erinnere mich sehr gut an dieses Gefühl, auf dem Weg nach Hause dann zu rennen, dieses Gefühl von Freiheit zu empfinden. Oder auch Jahre später, als ich mit meinem besten Freund hier, wenn ich hier rausgucke, dann schaue ich auf den See und auf den Deich, dass wir über den Deich geschlendert sind und wir früher immer Indianer und Cowboy gespielt haben. Und jedes Mal von uns jemand gefangen genommen worden ist, gefesselt war, eine Marterpfahl zum Beispiel. Und es ging immer darum, jemanden zu befreien. Also das ist etwas, dieser Begriff der Freiheit, der in meinem Leben sich an ganz unterschiedlichen Ecken wiederfindet, rekonstruieren lässt. Nicht zuletzt auch 1998 bei der Entführung, wo es natürlich auch darum ging, die Freiheit wiederzuerlangen. Aber diese Freiheit, über die ich bisher gesprochen habe, ist ja eine Freiheit, die auf das Äußere bezogen ist, eine äußere Freiheit. Da geht es sich darum, von den äußeren Umständen ein Stück weit zu befreien, räumlich, körperlich, dass wir uns frei bewegen können, dass wir das tun können, was wir wollen, dass wir uns bewegen können, wie wir wollen. Und das ist natürlich eine Freiheit, die ist auf Sand gebaut. Das durfte ich immer wieder erfahren, denn schon morgen kann ein Wendepunkt in meinem Leben stattfinden und die Freiheit, die ich bis heute genossen habe, kann ich dann vielleicht nicht mehr genießen. Umso mehr habe ich mich über die Jahre dann hinweg mit dem Begriff der inneren Freiheit beschäftigt, also sich innerlich frei machen zu können von etwas, was um mich herum geschieht. Und das ist ja heute auch mein Schwerpunktthema, die sogenannte Heshida oder Hesychia, diese innere Ruhe, dieser innere Frieden jenseits äußerer Faktoren. Und das hat eben etwas mit Freiheit zu tun, nämlich mit dieser inneren Freiheit. Ich mache mich innerlich frei von dem, was um mich herum geschieht. Ich lasse meinen Gemütszustand nicht beeinflussen von dem, was um mich herum geschieht, von dem, was das Leben mir beschert. Und damit sind wir eigentlich schon in so einem Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen zwischen äußerer Freiheit und innerer Freiheit. Und ich erinnere mich, dass mich eine Mitarbeiterin des Generalvikars in Wien einmal angesprochen hat, mit Blick auf eine Mitarbeiterbefragung. Und da war ein Ergebnis, da wurde gesagt, ja, die Mitarbeiterinnen sind unzufrieden, weil sie nicht von den Führungskräften gegrüßt werden. Und ob ich denn mit den Führungskräften arbeiten könnte, dass sie anfangen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Flur zu grüßen. Da habe ich dann damals gesagt, das kann ich tun, aber ich kann nicht darüber verfügen, ob das tatsächlich geschieht. Deshalb macht es vielleicht Sinn, nicht nur mit den Führungskräften zu arbeiten, sondern auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daran zu arbeiten, dass sie nicht so sehr darunter leiden, dass die Führungskräfte sie nicht grüßen. Denn das ist etwas, was sich ihrer Verantwortung entzieht, ihres Einflusses entzieht, ob mich jemand grüßt oder nicht. Und das ist für mich eigentlich so die stärkste Form der Freiheit, von der ich auch gerade gesprochen habe, dass ich mein Wohlbefinden eben nicht davon abhängig mache, wie eine Führungskraft mit mir umgeht. Und das ist ja das, was wir heute überall erleben. Das ist dieses Complaining, dieses Beklagen darüber, wie Menschen mit mir umgehen. Ja, das ist natürlich da schon ein Stück weit Opferrolle, die ich dort wahrnehme. Und aus dieser Opferrolle heraus in die Verantwortung zu gehen dafür, wie ich mit dem umgehe, was in mir hervorgerufen wird durch jemand anderes.
Ja, ich möchte auf einen Punkt nochmal eingehen, weil du natürlich auch gerade auch über persönliche Meilensteine von dir gesprochen hast. Jetzt spielt ja auch Freiheit im Unternehmen Obstalsbohm ja eine ganz wesentliche Rolle. Dann damit gepaart natürlich deine persönliche Geschichte, auch mit 1998 hast du gerade noch mal erwähnt. Was glaubst du, wenn du das, wie entscheidend war diese Erfahrung dafür, dass auch Freiheit für dich persönlich nicht nur, sondern auch im Unternehmen so wichtig geworden ist? Also gerade so diese, ja, diese Krisenerfahrung, die du gemacht hast, wie entscheidend ist das dafür gewesen?
Ja, mit Blick auf die Freiheit ist die Entführung von untergeordneter Rolle für mich, weil es mit Blick auf die Zeit jetzt im Kloster, die ich verbracht habe, um die Vergangenheit aufzubereiten, um die Art aufzubereiten, wie ich führe, wie ich gelebt habe, wie ich mich geführt habe, ging es doch noch mehr darum, Licht ins Dunkel der eigenen Persönlichkeit zu bringen. Ja, das Unbewusste bewusst zu machen und sich in diesem Prozess dann darüber bewusst zu werden, was ist denn das, was in mir ruft, was meine Berufung ist, was das ist, was meine Sehnsucht zum Ausdruck bringt. Und da kam dann eher das Kindliche, das ganz Ursprüngliche, das Authentische, wie ich ursprünglich mich als Kind im Nachhinein betrachtet auch gesehen habe, hat eine wesentlich größere Bedeutung. Eben nur anders interpretiert, dass ich als Kind diese Freiheit als äußere Freiheit natürlich sehr stark versucht habe zu leben, aus dieser kindlichen Unbefangenheit heraus. Und ich dann gemerkt habe im Laufe des Lebens, ja, also ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt, da machen eben nicht alle mit, weil es eben noch Mitmenschen gibt zum Beispiel. Ja, also es geht nicht nur darum, wie ich die Dinge sehe, also wie gelingt es mir denn das, was mir als Mensch wirklich wichtig ist, nämlich Freiheit, nicht mehr auf Sand zu bauen, sondern auf festen Felsen zu bauen. Und dann komme ich unweigerlich in diesen Prozess von außen ins Innen. Und mit Blick auf die Entführung spielt schon ein Aspekt eine Rolle, der hat aber nicht mit der Befreiung aus dieser Situation heraus zu tun, sondern vielmehr mit der Aufbereitung der Entführung zu tun. Nämlich die Antwort auf die Frage, wieso zerbrechen manche Menschen an einer Krise, während andere an ihr wachsen. Und auch das ist eine Freiheit, die ich habe, für die ich mich entscheiden kann, worauf ich den Fokus lenke. Das ist, wie Viktor Frankl es sagt, die letzte Freiheit, die wir als Mensch haben, nämlich sich zu den Dingen so oder so einzustellen. Also spielt der Begriff der Freiheit und die Art und Weise, wie ich die Freiheit in diesem Moment in genutzt habe im Umgang oder in der Nachbereitung mit der Entführung eine ganz wesentliche Rolle für den Prozess später auch im Unternehmen. Weil ich saß im Kloster, so wie viele andere von uns auch manchmal im Kloster sitzen mittlerweile mit meinem Rucksack, ja, auf der Schulter, mit meinen Sorgen, mit meinen Verletzungen, mit all dem im Gepäck. Ja, von dem ich noch nicht mehr wusste, dass ich das im Gepäck habe. Und dann wurde mir offenbart durch Anselm Grün, okay, ja, es gibt das Thema Selbstführung und bei der Frage nach dem, wohin ich mich selbst führe, geht es natürlich sehr darum, sich zu erkennen, Licht ins Dunkeln zu bringen, herauszufinden, wer wir denn ganz ursprünglich sind und dem Versuch nachzugehen, dem gerecht zu werden im Alltag. So, und dann gab es diese drei Wege, den Weg über das Ausprobieren. Und das ist ein ganz entscheidender Prozess mit Blick auf das Thema Freiheit, sich die Freiheit zu nehmen, etwas auszuprobieren. Das ist ganz entscheidend. Was sind die Rahmenbedingungen dafür, dass ich die Bereitschaft entwickle als Mensch, egal ob als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, als Kind oder als sonst wer, dass ich die Freiheit entwickle, und die Bereitschaft entwickeln, wirklich zu versuchen, etwas auszuprobieren, wodurch ja erst Wachstum und Entwicklung möglich wird. Dann aber auch eben der Weg zum Selbst über den Weg in die Kindheit, so wie ich das gerade beschrieben habe. Und dann natürlich zu guter Letzt der Weg zu sich selbst über das Ruminieren, das Reflektieren der Verletzungen, die wir erfahren haben, durch wen oder was auch immer, aber dann eben nicht mit der Frage des Opfers, warum ist mir das passiert, die Freiheit habe ich ja auch, diese Frage zu stellen, sondern mit der Frage, wofür war das gut und was erkenne ich aus dem, was mir widerfahren ist. Und das ist immer dieser, wir bewegen uns immer um den Begriff der Freiheit.
Jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du ja gesagt, also die äußere Freiheit ist auf Sand gebaut und der Weg, um dann ja auch die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht verändern kann, führt über die innere Freiheit. Wie war denn deine Erfahrung mit Blick auf die Führung des Unternehmens? Ja, weil, also auch ich begleite jetzt ja schon über 10 Jahre auch regelmäßige andere Unternehmen. Und wenn es auch um die persönliche Freiheit geht, dann höre ich häufig so dieses Ja, aber, ne? Ja, aber wir müssen ja. Und also es sind ja doch dann auch im Unternehmen viele Zwänge da. Wie glaubst du denn, führt der Weg über die innere Freiheit auch mit Blick auf Dinge im Unternehmen, ja, in der Führung?
Also was ich erlebe, was ich bei uns erlebt habe, aber auch in anderen Unternehmen erlebt habe, ist, dass Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Freiraum schenken mit dem Motiv, dass diese Menschen darüber dann auch in die Verantwortung gehen oder als Voraussetzung, ja, dafür dann auch in die Verantwortung gehen zu müssen. Und dass die Menschen zwar die Möglichkeit bekommen, dort dann in die Verantwortung zu gehen, aber die selten dazu bereit sind, auch wirklich in die Verantwortung zu gehen. Und also geht es nie nur um den Begriff der Freiheit an sich, sondern die Frage ist ja, was schenkt den Menschen in diesem Freiraum Orientierung? Wenn wir früher über starre Strukturen gesprochen haben, dann haben diese starren Strukturen den Menschen Halt gegeben, Orientierung gegeben. Das war sehr eng, aber hat den Menschen auch Sicherheit gegeben. Und interessanterweise erlebe ich heute, das habe ich ja bei uns Tendenzen im November 23 auf der Entwicklungswerkstatt ja auch ein Stück weit erlebt oder auch in anderen Unternehmen, dass mit zunehmender Unsicherheit, Komplexität und auch Mehrdeutigkeit im Außen das Bedürfnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach mehr Sicherheit und Vorgabe im Unternehmen wieder wächst. Das ist ja total spannend. Also im Moment haben wir eine eher gegenläufige Entwicklung in den Unternehmen, dass es immer mehr Mitarbeiter gibt, die lieber nicht den Freiraum im Unternehmen haben möchten, sondern lieber jemanden sehen, der ihnen sagt, was sie zu tun haben und klare Vorgaben bekommen, weil in den anderen Lebensbereichen sie gerade dieses Vakuum, diesen Freiraum, diese Komplexität erleben. Und sie brauchen irgendwo einen Ort, an dem sie sich anlehnen können. So, und das ist natürlich erstmal ein Symptom, ja, weil wenn ich nicht die Fähigkeit habe oder ich mir nicht meiner inneren Haltung bewusst geworden bin, dann habe ich nichts, was mich hält. Dann fehlt mir Orientierung. Und je weniger ich mir meiner inneren Haltung bewusst bin, desto mehr äußere Haltung brauche ich, was mich von außen hält. Das ist auch klar. Wenn ich mir meines Selbst nicht bewusst bin, wenn ich selbst keine Antworten auf die Fragen gefunden habe, was ist denn das, was ich liebe, was ist denn das, was ich kann und was ist das, was die Welt braucht, und ich komme auf die Spur. Die Wüstenväter benutzen ja ganz gerne Bilder, ganz alte Bilder, und die sagen, ich bin auf der Spur wie ein Jagdhund auf der Spur eines Hasen. Ja, und wenn ich mir einen Jagdhund vorstelle, der auf der Spur eines Hasen ist, dann bringt die nichts mehr ab. Dann hat er die Spur aufgenommen und der lässt nicht nach. Dann ist ihm relativ egal, was drumherum passiert. Dann hat er seine Spur gefunden, in der er sich bewegt. Aber wenn mir diese Spur fehlt, dann brauche ich irgendwie Orientierung. Dann brauche ich vielleicht den Hundeführer, der den Hund an die Leine nimmt und ihn reguliert, weil er sonst nicht weiß, was er tun soll. Und das ist eigentlich das Bild, ne? dass sowohl bei uns früher im Unternehmen hatten wir ja eine sehr klare Struktur. Ich erinnere mich an das Management-System, Serqua, wo wir Servicequalität, Managementqualität, Führungsqualität, wir 3 Tage darüber diskutiert haben, wie wir uns am Telefon melden. Einmal moin, zweimal moin, Vorname, Nachname. das war schon sehr klar vorgegeben. Und dadurch haben die Menschen sich nicht nur eingeengt gefühlt, sondern die Menschen haben auch das Gefühl bekommen, dass sie selbst als Mensch immer mehr an Bedeutung verlieren, weil das System dafür sorgt, dass irgendein Mensch dieser Aufgabe nachkommen kann. Das war sehr eng. Hat den Menschen aber auch sehr viel Halt geboten. So, und dann kam die Kehrtwende. Nach der Mitarbeiterbefragung haben wir quasi alles aufgelöst. Und dann kam genau die Gegenbewegung. Und in dieser Gegenbewegung haben sich die Menschen besonders wohl gefühlt, wie jetzt die Wegbegleiter heute, die es verstanden haben, sehr stark an sich selbst zu arbeiten und die Fähigkeit entwickelt haben, sich in einen Freiraum hinein zu orientieren. Wenn ich an dich denke, ich glaube, das ist 2 Jahre her, da hast du eben aus dem Nichts heraus die Geschäftsführung übernommen und von heute auf morgen hast du ein Unternehmen dort jetzt geführt mit den Wegbegleitern und warst dein eigener Rahmen und musstest dich orientieren. Und das setzt natürlich voraus, dass du weißt, worum es geht, wofür du dich einsetzt, was deine Stärken sind und. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich diese Antworten für mich nicht gefunden habe, dann kann Freiheit für mich ganz unangenehm sein. Und das habe ich im Unternehmen ja auch erlebt, dass es Menschen gibt im Unternehmen, die diese ihnen zugesprochene Freiheit als sehr, sehr, sehr unangenehm empfinden. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist erstmal so, wie es ist. Es geht gar nicht darum, das zu bewerten, sondern es geht darum, das zu verstehen. Weil dann kann ich damit umgehen. Und es geht darum, den Menschen ein Stück weit das zu geben, was sie brauchen, an dem Ort, an dem sie sich gerade befinden. Es gibt ja die Geschichte von einem Mitarbeiter, die habe ich im 2. Buch beschrieben. Die bringt es eigentlich sehr schön zum Ausdruck. Die Geschichte ist in starken stürmischen Zeiten, heißt vom Spunk zum Raumschiff Enterprise. Da hatten wir eine Führungskraft.
Ich wusste, dass du die Geschichte erzählst.
Ja, da hatten wir eine Führungskraft einer Stadtverwaltung. Und diese Führungskraft hat bei uns das Praktikum gemacht und hat danach gesagt, nach 3 Wochen hat sie sich wirklich an meinen Schreibtisch angekettet und hat gesagt, Bodo, ich möchte hier arbeiten und ich bleibe hier so lange angekettet, bis dass ich hier arbeite. Na gut, dann finden wir einen Weg. So, und dann hat sie den Weg zu uns gefunden. Dann hat sie den Weg quasi aus dem Gefängnis der Bürokratie hinaus in den Dschungel gewagt. Aber uns ist es nicht gelungen, diesen Menschen auszuwildern. Also er hatte gar nicht die Fähigkeit, um im Dschungel zu überleben. Und das war ganz spannend. Uns ist es nicht gelungen, ihn auf diesem Prozess zu begleiten, aus dem Käfig heraus, wo es furchtbar sicher ist, aber ich auch das fressen muss, was mir vorgesetzt wird, hin zum Dschungel, wo ich nur mein Futter suchen muss. Und das ist eigentlich genau das, worum es geht. Und das ist das, wo wir manchmal Menschen wahrscheinlich auch überfordern, dass wir aus der eigenen Perspektive, aus dem eigenen Gefühl heraus sagen, so, die Menschen wollen alle Freiheit, ja, Freiheit, 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 Freiheit. Aber die Frage ist, welche Voraussetzungen dürfen denn rein persönlich dafür erfüllt sein, um dieser Freiheit auch wirklich gerecht zu werden und sich in dieser Freiheit nicht selbst zu zerstören. Das liegt nicht unbedingt in unserer Geschichte, das zu können. Ja,
ja. Und hat ja auch viel mit Entwicklung von Führung in den letzten Jahrzehnten zu tun. Ja, und bringt uns ja auch so zu der Frage eigentlich, wo hat denn Freiheit im Unternehmen auch Grenzen? Ne? Oder und vielleicht noch einen Punkt, den du angesprochen hast, und da geht es ja auch so ein Stück weit um ein rechtes Maß zwischen Freiheit und auf der einen Seite und dann der Orientierung, ja, der Spur, so diesem klaren Rahmen. Und eine Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, so dieser Weg rückwärts, den du jetzt auch so beschrieben hast, ne, in der Führung, dass eigentlich immer mehr wieder so das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Klarheit, ne, wie bei uns auch November 2023 zum Ausdruck kam, ob das nicht dann auch für die eine oder andere, ich nenne es jetzt mal so etwas klassischere Führungskraft, dann nicht auch ein angenommenes Geschenk ist, sich doch nicht so sehr wandeln zu müssen, wie immer geglaubt wird, dass die Führungskräfte an sich arbeiten müssen. Also siehst du da auch eine gewisse Gefahr, die jetzt von dieser Entwicklung ausgeht, von diesem Sicherheitsbedürfnis, Orientierungsbedürfnis, mit Blick auf die Kultur auch in einem Unternehmen?
Ja, also ich glaube, ich hatte da ich habe dazu geschrieben im neuen Buch, aber ich hatte auch einen ganz interessanten Austausch mit Teilnehmern eines unserer Curricula. Da habe ich über den Begriff der Acedia gesprochen. Das ist ein uralter Begriff von den Wüstenvätern, übersetzt Trägheit. Mhm. Dass es ja eine gewisse Trägheit gibt und manchmal sagen wir auch Bequemlichkeit, wobei das häufig despektierlich verstanden wird und bewertet wird, aber dass diese Trägheit etwas total Natürliches ist. Und damit ist die Trägheit gemeint, etwas, das in eine Richtung in Bewegung ist, in eine andere Richtung zu führen. Also Richtungsänderung herbeizuführen, weil wir einfach Gewohnheitsmenschen sind. Und das erleben wir. Ne? Wir erleben ja gerade einen Wohlstand vielerorts, zumindest jetzt in unserer Hemisphäre. Wir erleben doch auch viel Bequemlichkeit wahrscheinlich. Ich habe das im Kontext zum Thema Verantwortung darüber nachgedacht. Was hindert uns denn daran, wirklich Verantwortung übernehmen zu wollen? Das ist die Fähigkeit, Probleme lösen zu können. Solange wir nicht gelernt haben, selbst Probleme zu lösen, sind wir auch nicht dazu bereit, in die Verantwortung zu gehen. Und vieles in den letzten Jahrzehnten führt dazu, dass wir selbst die Fähigkeit, Probleme lösen zu können, immer mehr verlieren. Das ist die Generation der Helikoptereltern, die ihren Kindern nur noch wenig zutrauen und die Probleme für ihre Kinder lösen und sich dann später darüber wundern, dass sie nicht dazu in der Lage sind, dieses Problem zu lösen. Das ist diese überbordende Bürokratie. Also wenn ich jetzt mal ein Gespräch mit einer Bankmitarbeiterin verfolge, die letztendlich gar nicht mehr selbst in die Verantwortung gehen kann, weil das System alles reguliert und wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann ist sie machtlos, damit umzugehen. Und nicht zuletzt jetzt KI, die immer mehr Problemlösungen in unseren Alltag übernimmt und wir es uns einfach machen und die KI, zum Beispiel GPT, fragen, wie löse ich dieses Problem, anstatt selbst noch zu versuchen, dieses Problem zu lösen. Und die Verantwortung, die Bereitschaft und die Fähigkeit, selbst Probleme lösen zu können, ist die Voraussetzung dafür, in die Verantwortung zu gehen. Und die Bereitschaft, in die Verantwortung zu gehen, ist die Grundvoraussetzung dafür, in Freiheit leben zu können. Und da sehe ich schon im Moment doch sehr viele Tendenzen, die es uns immer schwieriger machen, tatsächlich aus dieser bisherigen Bewegung herauszukommen und nicht zuletzt etwas, das es schon vor 1500 Jahren gibt, und das ist Brot und Spiele. Also, dass wir bequem werden im Sinne von, wir setzen uns vor den Fernseher, wir machen dies, wir machen jenes, aber so, wo liegt denn, was ist denn das, was uns wirklich in Bewegung bringt, auf die Spur, um im Bild des Jagdhundes zu bleiben? Und dann kommen wir zu den Themen, die wir ja auch bei uns immer sehr stark bearbeitet haben, die Frage nach dem Wofür. Mhm. Die Frage nach dem Wofür und die zu uns als Mensch passende Antwort bringt uns dann in Bewegung. Und solange ich das nicht habe, ist es immer bequemer, sich von anderen führen zu lassen. Ja. Und das erlebe ich. Also das erlebe ich wirklich. Ich habe das auch reflektiert. Auch nach 23, nachdem wir diese Tendenzen bei uns im Unternehmen erlebt haben. Und das Bedürfnis nach klassischer Führung wurde sehr stark in den Bereichen des Unternehmens formuliert, in denen die Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so Raum gefasst hat. All diejenigen, die die Bereitschaft, die Fähigkeit oder auch die Motivation verspürt haben, in diese Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, waren eher nicht diejenigen, welchen, die nach klassischer Führung sich zurückorientiert haben. Mhm. Aber das ist unbequem. Selbstführung ist furchtbar unbequem. Mhm.
Ja. Ja, das ist ja, du sprichst ja auch gerade an, das ist ja auch einer der Gründe, oder aufgrund dieser Tendenzen, die sich ja gezeigt haben, dass wir uns als Unternehmen ja auch darauf eingestellt haben, ne? Nachdem wir uns jahrelang, ne, wir, so die Blütezeit der Führungsentwicklung, ja, über 9 oder 10 Jahre, dass wir dann neben einem ja, Führungskurriculum, was wir seit über einem Jahrzehnt ja pflegen, auch ein Managementcurriculum entwickelt haben, ja, um sagen, ein Maß ja herzustellen, ne? Also das wird ja im Unternehmen aus meiner Sicht dann auch dieser Tatsache gerecht, die du ansprichst. Ja.
Ja, und ich glaube, dass auch dieser Wandel jetzt mit Blick auf die Geschäftsführerin Maria und Romina, die ja die operative Verantwortung übernommen haben, ist auch eine Antwort auf genau diese Tendenz, weil ich bin ja auch jemand, zumindest als Führungskraft, der den einen oder anderen durch den Freiraum, der ihr oder ihm zuteil geworden ist, durch mich auch überfordert hat. Also da hat ja auch manchmal Überforderung stattgefunden. Und das ist eben die Frage, was ist das rechte Maß? Was wird dem und der Einzelnen gerecht? Und wenn du dann so einen persönlichen Anspruch hast, wie ich jetzt, und gerade das so einen deiner Kernwerte auch betrifft, wie Freiheit, umso schwerer fällt es sich dann auch auf das Gegenüber einzustellen. Also das ist ja das, was ich selbst auch erlebt habe. Es gab Menschen bei uns im Unternehmen, die sind hervorragend umgegangen mit diesem Freiraum. Aber es gab eben auch Menschen, wie jetzt dieser Mitarbeiter, über den ich gesprochen habe, wo der Ausbildungsprozess nicht stattgefunden hat oder nicht erfolgreich stattgefunden hat, da passt es dann einfach nicht mehr. Ne?
Ja, du hast ja über Überforderungen gesprochen und gleichzeitig, so nehme ich das wahr, ist es ja auch eine Form von Einladung, die wir aussprechen, ja, eine Erfahrung zu machen. Und wir sprechen ja auch gerne über das Unternehmen für den Sprung ins kalte Wasser. Ja? Und man muss ja bei dem Mitarbeiter, den du angesprochen hast, ja auch sagen, den Sprung ins kalte Wasser hat er gewagt. Also bequem war der nicht.
Nein, aber er hat nicht die zu ihm passende Unterstützung durch mich erfahren, die er gebraucht hätte, um nicht abzusaufen. Ich drücke das mal so ein bisschen lapidar aus. Vielleicht hat er sie doch gehabt, aber es ist trotzdem die Überforderung da, weil 20 Jahre Stadtverwaltung sind vielleicht eher dann nicht mehr zu heilen. Ne? Das ist dann vielleicht nicht mehr möglich.
Ja, es war dann zu dem Zeitpunkt natürlich vielleicht vom einem Extremen zum anderen, ne? Können wir heute sagen. Und aber was wir ja auch daraus lernen, auch aus meiner Sicht, auch in der Begleitung ja der Upstalz-Boma, für die wir uns ja auch einsetzen, dass es Freiheit in Führung geben kann, wenn auch ein gewisser Rahmen dabei gegeben ist.
Natürlich.
Ja,
Und
das.
ich glaube, das braucht den Rahmen. Und das ist wichtig, diesen Rahmen zu finden, den passenden Rahmen zu finden und vor allen Dingen sich die Frage zu stellen bei diesen Menschen, mit denen wir umgehen, wo steht dieser Mensch gerade? Und auch zu respektieren, wenn diese Menschen an einer Stelle im Leben stehen, eine Vorprägung haben, die es ihnen nicht mehr möglich macht, den von uns formulierten Anspruch an Freiheit im Unternehmen so gerecht zu werden und das trotzdem zu respektieren. Es war sehr spannend. Ich war vor ein paar Wochen war ich in Sachsen-Anhalt. Da war die Innenministerin und da waren 250 ihrer Führungskräfte, also Polizeibeamte, also die Sterne, ja. Das sind die mit den Sternen auf der Schulter. Und dann kam nämlich die Frage mit Blick auf den Entwicklungsprozess, ja, Bodo, wie gehen wir denn mit den Führungskräften um, die schon während der Zeit der DDR schon hier waren und einfach eine andere Führung erlebt haben und jetzt mit so etwas wie Permalit konfrontiert werden und gar nichts damit anfangen können und vielleicht auch nicht wollen. Was machen wir denn mit denen? Und damals habe ich gesagt, es ist wichtig, das anzunehmen. Ich beschäftige mich ja auch gerne mit der Tiefenpsychologie und Carl Gustav Jung zum Beispiel und dem Prozess der Individuation. Und da gibt es einen Teil, der nennt sich Integration des Schattens. Also es gibt Dinge, die finden wir auch an uns nicht ideal. Und der oder diejenige, die selbst optimieren, die versuchen das, was nicht ideal ist, vielleicht zu verdrängen. Aber es kommt irgendwann hoch. Und der Prozess der Integration des Schattens bedeutet, ich erkenne das, was ich nicht als ideal empfinde, akzeptiere das, also nehme das an und aus dieser Annahme heraus gehe ich in die Entwicklung. Und was bedeutet das für so einen Prozess auch im Unternehmen, wenn Menschen da sind, die diese Anforderungen, die wir hier formulieren, weil wir sie gerade gut finden, eben nicht gerecht werden können, bedeutet für mich, das erstmal anzunehmen, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Es gibt Menschen, die wollen oder können diesem Anspruch an dem großen Freiraum im Unternehmen nicht gerecht werden. Das ist erstmal so und das ist in Ordnung, dass es so ist, weil es ist so, wie es ist. Und die Frage ist, wie integriere ich diese Menschen in dieses System? Weil wenn ich das ablehne, diese alte Führungskraft mit ihrer Geschichte und dem, was sich daraus entwickelt hat an Verhaltensweisen, dann entstehen daraus immer wieder Widerstände. Das ploppt immer wieder hoch. Genauso wie, wenn ich meinen Schatten nicht integriere, dann, und ich versuche, ihn zu verdrängen, dann geschieht so etwas wie Projektion, dann triggert mich irgendetwas und das kommt immer wieder hoch, damit werde ich immer wieder konfrontiert. Das heißt also, ich bin ein großer Fan davon, das Unternehmen zu versuchen, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und nicht nur das zu sehen, was ich als ideal empfinde im Unternehmen, sondern auch das, was ich nicht ideal als ideal betrachte, das anzunehmen und damit umzugehen.
Gerhard, es passt sich wunderbar, dass du gerade die Hand hebst, weil ich gerade einen Aufruf starten wollte, dass ihr euch jetzt langsam bereit machen könnt, Fragen zu stellen, wenn sich Fragen stellen. Und das heißt, Bodo, wenn es für dich passt, dann würden wir jetzt schon eine Fragerunde eröffnen, wenn sich Fragen ergeben. Und somit, Gerhard, Lena wird dich freischalten. Ich glaube, ist sogar geschehen. Schon, sodass du jetzt einfach dein Mikrofon anmachen kannst und dann deine Frage stellen kannst.
Ja, okay. Jetzt?
Jetzt hört er mich? Okay. Ja, wir hören dich, Gerhard.
Ja, ich weiß ja nicht, welche Unternehmen hier alle vertreten sind. Also die Unternehmen, wo ich tätig war, das war der Justizvollzug und das Kloster. Also Knast und Kloster, da ist Freiheit natürlich ein spannendes Thema. Ich kam als Ordensbruder sozusagen in den Knast, aber als ich die Klosterpforte überschritt, da dachte ich auch erst, jetzt gebe ich meinen Eigenwillen an der Klosterpforte ab. Die Brüder sagen mir schon, wo es lang geht. Pustekuchen. Also die Brüder haben mich zur Authentizität, wie Bruder es auch erzählte, geführt. Und nur mit dieser inneren Freiheit habe ich dann auch im Vollzug 33 Jahre überlebt, als Bibliothekar von Münster und NRW aus, in Deutschland und international. Also von daher ist Freiheit für mich ein Thema, was ich mit diesen beiden besonderen Institutionen verbinde, insbesondere auch mit St. Ottilien, der Erzabtei von Münster-Schwarzach, aber dazu ein andermal. Und ich möchte erinnern daran, dass heute der Tag des Mauerbaus ist. Und da denke ich beim Thema Freiheit auch an Verantwortung, was unser ehemaliger Bundespräsident, finde ich, Joachim Gauck, mit dem Prinzip Verantwortung sehr gut zum Ausdruck gebracht hat. Insofern sehe ich hier eine Verantwortung für uns alle zum Thema Integration von Schattenwelt. Das klingt für mich natürlich als Vollzugserfahrener gesellschaftlich auch besonders an. Ich denke, die Gesellschaft ist auch da herausgefordert, gerade Leute in Schattenwelten zu integrieren, um Tolstoi zu zitieren. Willst du einen Staat verstehen, musst du dir seine Gefängnisse von innen besehen. Ich spitze das auf die Gefängnisbibliothek zu als Pars pro Toto. Das mag ich nur zu bedenken geben, gerade in der Runde, in aller Offenheit, aus welchen Unternehmen hier wer alles kommt. Danke.
Okay.
Vielen Dank, lieber
Danke dir, Gerhard.
Lieber Gerhard, ich glaube, wir sind telefonisch verabredet. Kann das sein? Bist du der Gerhard, mit dem ich telefonisch verabredet bin, übernächste Woche?
Richtig, ja.
Ja, gut. Dann erinnere ich mich richtig. Was ich noch, du hast gerade das Kloster angesprochen. Und da möchte ich noch etwas ergänzen, was für mich eine ganz große Erkenntnis war, nämlich die Struktur innerhalb eines Klosters, die wirkt ja so streng. Die heute nur noch 5 Gebetszeiten, ja, früher waren es ja mehr. Und dieses Ora et Labora, diese klare Struktur, die wirkt für manche zunächst einengend. Aber wenn man sich in dieser Struktur bewegt, schafft sie plötzlich eine ganz große Freiheit, ja, nämlich bestimmte Entscheidungen nicht mehr treffen zu müssen, die wir sonst vielleicht tagtäglich immer wieder treffen müssen, und dafür frei Raum zu bekommen für das, was uns wirklich, wirklich interessiert. Das ist hochspannend. Also, welche Entscheidungen müssen wir wirklich noch treffen? Und welche Entscheidungen müssen wir nicht mehr treffen? Und je weniger Entscheidungen wir treffen müssen, weil etwas für uns geregelt ist, desto mehr Freiraum entsteht. Und das habe ich vorher nie verstanden. Ich habe das eh nicht empfunden. Das ist ja total eng im Kloster. Aber dieser Freiraum, der innerhalb dieses Rahmens sich entwickelt hat, der ist gigantisch. Also somit können klare Strukturen für den Menschen auch einen Freiraum mit sich bringen, den sich den Menschen wirklich entfremden kann.
Also ich sag mal noch ein Gedanke: Knast und Kloster haben mir nicht gereicht. Ich war vorher noch 10 Jahre im Internat. Also ein Mitbruder sagte mal, du bist was Institutionen geschädigt. Was ich sagen will ist, aber anknüpfend an deinen letzten Gedanken, ich war erst gefordert, eine von außen aufgedrängte Regelung zu berücksichtigen und durch die Lebenserfahrung dahin zu wachsen, zu einer eigenen Selbstdisziplin und inneren Freiheit, eine eigene selbstverantwortete Struktur mitzugeben. Und das ist genau das, was du mit Freiheit dann auch, glaube ich, meinst und was uns einen eigenen Halt gibt. Und da ist ein Leben aus dem Glauben tatsächlich auch ein Anker, was für viele nicht unbedingt verständlich ist.
Ja. Ja, vielen Dank.
Lieber Gerd, danke für deinen Beitrag, und da darf sich der Thomas direkt anschließen.
Ja, moin. Ich grüße euch noch etwas weiter aus dem Norden, nämlich aus Schweden. Ich habe eine ganz kurze Frage zum Verständnis, Bodo. Du hast vorhin gesagt, wenn ich den Schatten nicht annehme, suche ich immer mehr Bestätigung im Außen. Wenn ich das jetzt auf Führungskräfte übertrage, wie kann ich im Team letztendlich die Leute dazu, ja, motivieren oder anhalten, sich mit ihrem Schatten bzw. der Annahme mehr zu beschäftigen?
Danke.
Ich glaube, persönliche Entwicklung ist nichts, was ich anweisen kann, ist nichts, was ich wollen kann, sondern ich kann durch die Selbstführung an Authentizität gewinnen und mit der Authentizität an Glaubwürdigkeit, mit der Glaubwürdigkeit an Vertrauen. Und wenn die Menschen anfangen, mir zu vertrauen, dann öffnet sich in der Beziehung ein Raum, in den diese Entwicklung meines Gegenüber hinein geschehen kann. Also Vertrauen ist für mich da das Grundmuster. Ich habe mich gerade mit der Tour des Lebens beschäftigt für unsere Auszubildenden. Ja, da geht es auf Hannibals Spuren, 6 Tage, 100 Kilometer, 8000 Höhenmetern, so wie Hannibal 248 vor Christi Geburt mit den Elefanten und zu Fuß die Alpen überquert hat, werden wir das auch tun. Und das, was ihn damals ausgezeichnet hat, war, dass er Menschen bewegt hat in eine Richtung, von der sie nicht wussten, wo das endet. Das erleben wir auch bei Hermann Hesse und Demian. Ja, da erleben wir das auch. Und die Voraussetzung dafür ist Vertrauen. Und wenn dieses Vertrauen nicht besteht zwischen den Beteiligten, dann kann ich mir den Mund fusselig reden. Wenn dieses Vertrauen aber da ist, dann sind die Menschen, die ich führe, dem, was ich sage, offen gegenüber. Und dann kommen wir zu diesem Ausprobieren. Es geht über das Ausprobieren. Ich erlaube mir, das etwas auszuprobieren. Ich habe die Erlaubnis, etwas auszuprobieren. Und dann, ja, komme ich plötzlich in diese Richtung. Und das ist etwas, was aus dem Innen heraus entstehen darf. Und es wächst nur aus dem Innen heraus, wenn die Beziehung zwischen mir und meinem Gegenüber auf dem Fundament von Vertrauen entsteht. dann wird es möglich. Ich erlebe das ja bei uns im Unternehmen auch. Also ich habe die Vorstellung gehabt, dass ich die Welt retten kann, in Anführungsstrichen. Das war ja so mein ursprünglicher Plan. Ja, und bis ich dann irgendwann lernen durfte, ist die Voraussetzung für die Entwicklung eines Menschen ist seine Bereitschaft, in die Voraussetzung zu gehen, in die Entwicklung zu gehen. Und diese Entwicklung beginnt dann, zumindest bewusst, wenn ich in meinem Gegenüber jemanden erkenne, der das Beste in mir hervorruft, bei dem ich glaube, dass die Begegnung mit ihm mir dabei hilft, mich ein Stück weit weiterzuentwickeln. Also wir haben dieses Phänomen gerade im Unternehmen auch. Ich bin ja raus aus der operativen Führung und setze mich nicht mehr für die Entwicklung des Unternehmens ein, vielmehr für die Entwicklung des Menschen außerhalb des Kontextes, also für den Menschen an sich. Und dann ist ja die Frage, wie gehen jetzt die Menschen damit um? Es gibt Menschen, die kommen auf mich zu und es gibt Menschen, die kommen nicht auf mich zu. Und dann wird die Frage gestellt, wir haben das mal diskutiert, ja, wie jetzt mit Direktoren zum Beispiel, Bodo will gebeten werden. Nein, Bodo will nicht gebeten werden, dass er kommt und mit ihnen spricht, sondern wenn aus der tiefen Überzeugung heraus ein Mensch das Bewusstsein entwickelt, dass der Austausch mit mir in diesem Fall für ihn eine Weiterentwicklung mit sich bringt, dann ist es passend. Dann kann es sehr fruchtbar sein. Wenn das nicht da ist, dann brauchen wir uns nicht miteinander austauschen. Dann brauchen wir uns nicht austauschen. Dann geht es nicht darum, dorthin zu fahren und die Menschen davon zu überzeugen, sondern es muss aus dieser tiefen Überzeugung heraus entstehen, da ist ein Mensch, bei dem glaube ich, dass der Kontakt mit ihm mir dabei hilft, mich als Mensch zu entwickeln. Dann ist es gut. So ist es ja auch bei mir gewesen. Ich war jemand und wahrscheinlich, damals war es ja Anselm Grün. Ich erinnere mich noch sehr gut. Ich habe vor ein paar Wochen ein Buch wieder angefangen zu weiterzulesen. Das habe ich aus der Hand gelegt im Jahr 2007 auf Seite 81, als mein Vater verunglückt ist. Quellen innerer Kraft. Seitdem habe ich das Buch nicht mehr in der Hand gehabt. Es hat mich aber daran erinnert, dass ich bestimmt 10 Jahre lang die Bücher von Anselm Grün geschrieben habe, gelesen habe. Aber daraus ist wenig entstanden für mich. Vielleicht mal hier und da unbewusst. Erst in dem Moment, wo ich mich bewusst dafür entschieden habe, ich gehe zu ihm mit der Motivation, mich als Mensch entwickeln zu wollen. Erst in dem Moment ist das in Bewegung gekommen. Er hatte 10-mal zu mir. Das, weißt du, was ich meine? Das ist, es geht,
Ja.
dass mein Gegenüber aus sich selbst heraus dieses Bedürfnis entwickelt, zu einem Menschen zu gehen, es ist egal, wer das ist, von dem er oder sie glauben, dass sie diesem Menschen dabei hilft, sich als Mensch weiterzuentwickeln. Dann entsteht es.
Ist angekommen. Recht herzlichen Dank, Bodo.
Ja, ich mag noch etwas ergänzen auf deine Frage hin, Thomas. Und zwar passt eigentlich ganz gut zu einem Gespräch, was ich heute auch mit einem Unternehmen hatte, was ganz unterschiedliche Ansätze verfolgt mit Blick auf das Thema Führungsentwicklung im Unternehmen und gewissermaßen das erzwingen möchte. Ja, also das erzwingen möchte, dass Führungskräfte jetzt anfangen, an sich selber zu arbeiten und sich selber zu führen und so weiter. Und wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass wir besser damit beraten sind, Räume zu öffnen. Bodo hat gerade über die Tour des Lebens gesprochen oder wir haben ja schon das Obst als Bogen Curriculum erwähnt. Und also Räume zu öffnen, aber wann die Menschen dann die Bereitschaft haben, sich, du hast ja über den Schatten gesprochen, also sich mit dem eigenen Schatten auseinanderzusetzen. Darüber können wir nicht verfügen. Ja? Wir können die Einladung aussprechen, aber wann das der Fall ist, liegt bei dem Menschen selbst. Also, und wenn die Bereitschaft da ist, bei dem Menschen ist die Chance auch viel größer, ist das, was Bodo gerade gesagt hat, dass auch eine Entwicklung sich danach anschließen kann. Ja? Als wenn wir sagen, okay, wir weisen Entwicklung an. Das funktioniert nicht unserer Erfahrung nach.
Darf ich noch eine Rückfrage dazu stellen, Mirko?
Ja,
Das ist
klar.
ja prinzipiell entkoppelt. Also du hast gesagt, der Unternehmer oder das Management möchte es erzwingen. Wenn sich wirtschaftliche Zeiten aber verändern, versuche ich natürlich auch als Inhaber oder als oberste Führungskraft den Rest mitzuziehen. Also du hast die gleiche Diskussion auch oft, sage ich mal, zwischen langjährigen Mitarbeitern und jungen Mitarbeitern, wo die langjährigen Mitarbeiter sagen, es reicht jetzt, ich habe es jetzt 28 Mal erklärt, entweder er kommt jetzt oder er kommt nicht. Und dann kommt der Druck ins System, dein sogenanntes Zwingen. Aber für mich laufen die Dinge ja parallel und ich kann ja jetzt nicht, jetzt böse gesagt, 5 Jahre eine Einladung aussprechen, weil irgendwann soll oder, Entschuldigung, das Wort, muss ja mal was passieren.
Ja, also Bodo, du kannst ja auch gerne mal ein, zwei Dinge dazu sagen. Also ein Gedanke, den ich dazu habe, das ist uns 2020, 17. März, erstes Hotel geschlossen. Danach haben sich alle anderen angeschlossen und dann haben wir damals natürlich auch einfach aus dem Fakt der geschlossenen Hotels heraus, sozusagen ja auch den Modus dahingehend verändert, weil eine ganz wesentliche Aussage bei uns ist, Wirtschaftlichkeit, du hast gerade angesprochen, ist die Basis unserer Existenz, aber nicht der Sinn unseres Handelns. Und gleichzeitig ist Wirtschaftlichkeit aber die Basis dessen, dass wir uns für Menschen oder dass wir auch Menschen stärken können. Ja, also auch ich sage immer so gerne, wir sind am Ende auch in Anführungsstrichen stinknormales Unternehmen, was auch wirtschaften muss. Also ohne das funktioniert es auch nicht. Und das war so in dieser Corona-Zeit. Aber was hat uns diese Zeit auch gezeigt, dass die Einladung an die Menschen, die wir in den Jahren davor, in den 9 und 10 Jahren davor ausgesprochen haben und die diese Einladung angenommen haben, dass die viel mehr in der Verantwortung für sich selbst und auch das Unternehmen gegangen sind, als Voraussetzung dafür, dass wir auch gut durch eine Krisenzeit hindurchgehen konnten. Und ich habe letztes Jahr in unserer Entwicklungswerkstatt, die ich bei uns intern auch begleiten durfte, habe ich auch noch gesagt, so viele Unternehmer in unserer Branche sind in den letzten Jahren, ja, ist es wirtschaftlich schwierig geworden und wir sind noch da. Ja? Und für uns war es auch nicht immer leicht, aber das, was sich in den Jahren davor entwickelt hat, war die Grundvoraussetzung, dass wir hier heute über gute Erfahrungen insgesamt sprechen können. Ja? Also das Thema Verantwortung mit Blick auf Führung und auch Wirtschaftlichkeit ist, ja, kann ich Menschen nur bestärken, ja, kann ich Menschen nur bestärken, auch wenn es mal herausfordernd ist, da sich intensiv mit zu beschäftigen.
Vielleicht
Vielen, vielen
ergänzend
Dank.
dazu, wir sind ja diesen Weg zwar ab 2010 beschritten, ohne zu wissen, was 10 Jahre später auf uns zukommt. Und wir waren total überrascht, dass das, was wir die 10 Jahre zuvor bewegt haben, mit und in den Menschen dazu beigetragen hat, dass wir eine gewisse Form der Resilienz entwickelt haben gegenüber dem, was um uns herum geschieht. Und das war spannend. Und ich glaube, dass wenn wir in einer akuten Gefahrensituation sind, also gestresst sind, dann sind die Menschen ohnehin nicht so aufnahmebereit. Also ich versuche mir gerade das Bild vorzustellen, einen Menschen, der dabei ist, abzusaufen, noch ein paar Lerninhalte auf den Kopf reinzuhauen. Der ist dafür nicht offen in dieser Stresssituation, sondern dieses Wachstum geschieht eigentlich immer in den Phasen davor oder danach. Und das ist ja auch, wo wir sagen, wieso zerbrechen manche Menschen an der Krise und andere wachsen daran. Dieses Wachstum und diese Entwicklung entsteht nie in Akutsituationen. Da entstehen die Voraussetzungen für das, woran wir wachsen können. Aber es braucht die Reflexion, um daraus zu lernen, um das nächste Mal noch ein Stück weit stärker zu sein als vorher. Und da haben wir einfach Glück gehabt, Thomas, ja, dass wir 10 Jahre lang uns für die Entwicklung des Menschen eingesetzt haben. Und dann erleben durften, wir waren ja wirklich genauso überrascht, dann erleben durften, wie viel Kraft aus dieser Entwicklung des Menschen heraus in schwierigen Situationen entstehen kann. Da waren wir ja total überrascht. Wir waren ja völlig baff. Und wenn es dann akut wird, dann muss man, glaube ich, aushalten und durchhalten. Und aus diesem Durchhalten und Aushalten heraus dann diese Momente der Stille in Anführungsstrichen finden, in denen Reflexion und Entwicklung möglich wird. Wie beim Sportler eben, ne? Das ist das Zeitprinzip. dass der Muskel eben nicht wächst, während wir trainieren, sondern während wir uns ausruhen. Und genau diese Pausen, diese Stille, und wenn wir beim Begriff der Freiheit sind, sich die Freiheit zu nehmen, trotz schwierigster Bedingungen, für nur einen Moment noch in die Stille zu gehen oder im Tag eine Minute Pause, Stille oder 10 Minuten Stille, sich zu erlauben, das ist die Freiheit, glaube ich, der wir gut nachkommen können, egal wie schwierig und anspruchsvoll es gerade ist. Ich würde aber ganz gerne noch einen anderen Aspekt mit reinbringen, was mit hinsichtlich dieser Entwicklung. Ich habe gerade heute ein Gespräch gehabt und da geht es auch um diese Entwicklung. Und da kam eben dieser Gedanke, dass wenn wir über Entwicklung sprechen, Veränderung sprechen, dass gerade bei Menschen mit einer anderen Prägung, die lange Zeit dem Zeitpunkt vorausgegangen ist, ja eher Widerstände hervorruft. Ja, also dass es gar nicht so sehr darum geht, Entwicklung oder Veränderung jetzt in den Fokus zu stellen, sondern das zum Beispiel über etwas zu kanalisieren, was uns allen vielen sehr wichtig ist, und das ist die Sprache. Also wir können über die Entwicklung unserer Sprache, über Sprachbewusstsein in eine Entwicklung gehen, auch die Entwicklung der Persönlichkeit. Weil dort erleben wir eine ganz starke Resonanz. Wenn sich jemand mit der Sprache beschäftigt, mit seiner Sprache, die sie oder er spricht, und merkt, dass das das machtvollste Instrument ist, das dem Menschen mit ins Dasein gegeben worden ist, und dass wir über die Sprache Menschen aufrichten oder hinrichten können, Gemeinschaften schaffen oder auch spalten können, wenn wir über diese Kraft und Macht der Sprache sprechen und wir Menschen dabei unterstützen, ein Sprachbewusstsein zu entwickeln, das ihnen und ihrem Umfeld dienlich ist, dann geschieht über die Entwicklung der Sprache auch Persönlichkeitsentwicklung. Ganz automatisch. Sag mir, wie du sprichst, und ich sage dir, wer du bist, deine Sprache verrät dich. Ja, im Anfang war das Wort, wird manchmal sehr unterschiedlich diskutiert, ob es um den Logos geht, um den Geist geht oder wirklich um das Wort. Aber das eine lässt sich mit dem anderen gut verbinden. Also über die Entwicklung der Sprache innerhalb des Teams kann Persönlichkeitsentwicklung stattfinden mit einer größeren Resonanz, als wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Das ist das, was mir noch so bewusst geworden ist in der Vergangenheit.
Okay. Gut, vielen Dank. Bevor wir gleich zum großen Finale mit der Frage von Ursula kommen, vielleicht noch ein Hinweis an dieser Stelle, weil die liebe Lena aus dem Team das auch schon mal eingestellt hat. Wir haben ja über das Curriculum gesprochen. Wir haben euch ein paar Informationen eingestellt, weil das Curriculum nicht nur für Upsalz-Boma bestimmt ist, sondern auch für Upsalz-Boma auf Zeit. Also wenn ihr Interesse daran habt, dann stellen wir uns gerne zur Verfügung und gehen mit euch dazu in den Austausch. Und habt ihr noch ein paar weitere Informationen auch im Chat? Das als Hinweis vorausgeschickt. So, Ursula, Bodo, die Zeit nehmen wir uns noch für Ursulas Frage. Ja. Wenn jemand schon los muss, verstehen wir das natürlich. Wir halten ja gern die Zeit ein, aber Ursula, deine Frage wollen wir noch hören und gehen wir gerne noch drauf ein.
Ja, durch den Abschluss jetzt hat sich eigentlich was Zweites ergeben, das ich vorziehe. Das Thema mit der Sprache, da in meiner Branche, pharmazeutische Industrie, wir zum einen immer die Herausforderung haben, ich habe Direct Reports und ich bin in einer Matrix-Organisation in Parallelfunktion und ich meistens die Matrix-Organisation international habe. Und dann hat man ein Team quer über Europa oder in Worst Case quer über Kontinente, wo du vielleicht Native Speaker und nicht Native Speaker hast. Und dann denke ich, ist das Sprachthema, da kann man auch so gut Englisch können, doch auch noch einmal spezieller und wahrscheinlich anders zu handhaben, als wenn ich jetzt nur ein lokales Team habe. Oder wir haben ja schon das Thema, du wirst es hören, also ich sitze in Wien, man hat das ja schon einmal sehr oft auch zwischen unseren Ländergrenzen, dass man einfach eine Sprache spricht und doch nicht eine Sprache spricht.
Das, was du ansprichst, ist ja dann der Sprachgebrauch im Sinne auch des einzelnen Wortes. Und Sprache ist ja deshalb so kraftvoll, weil wir mit dem, was wir hören, ja etwas in Verbindung bringen. Es ruft etwas in uns hervor. Also ist das ja wie so ein Wort, wie ein Auslöser für etwas, was in unserer Geschichte schon mal irgendwo sich wiedergefunden hat. Das kann ich in dem Zusammenhang sehr gut nachempfinden, wenn du das beschreibst. Gerade wenn ich deine Sprache neu lerne, ist das natürlich anders verknüpft in meiner Geschichte, als wenn ich Native Speaker bin. Es gibt aber mehrere Aspekte, wenn wir über Sprache sprechen. Einmal so ganz profane Dinge wie, wer mehr fragt als behauptet, findet mehr Freunde als Feinde. Das ist unabhängig von der Sprache. Ja, welcher Nationalität sie auch zuzuordnen ist. Wenn ich einfach mir angewöhne, mehr Fragen zu stellen, als etwas zu behaupten, dann macht das etwas mit der Begegnung, mit der Beziehung. Ja, wenn ich mehr höre, also das Gegenteil von sprechen ist nicht schweigen, sondern hören. Ja, auch das, wenn ich also Fragen stelle, wenn ich höre, dann werde ich sicherlich Einfluss nehmen können auf eine gelingende Beziehung und eine gelingende Begegnung. Oder wenn ich das, was mir jemand sagt, für mich noch anders einordne, egal was er sagt, weil ich mir bewusst gemacht habe, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Ja, dass also das, was mir mein Gegenüber gerade sagt, sehr wenig mit mir zu tun hat, sondern sehr viel mit ihm oder ihr und ich mein Interesse, mein Fokus öffne und mich anfange zu interessieren für diesen Menschen aufgrund dieser Feststellung, hat das Einfluss auf die Begegnung. Und es gibt also, wenn man Sprachcurriculum tatsächlich entwickelt, wenn wir über Sprache sprechen, geht es auch um das einzelne Wort, das unbestimmte Personalpronomen. Wenn das jemand verwendet, wenn er sich selbst meint, kann das ein Indiz dafür sein, dass sich dort jemand mehr in der Opferrolle befindet und der gesellschaftlichen Entwicklung unterordnet. Das ist international natürlich anspruchsvoll, wobei das Institut, mit dem wir zusammenarbeiten, das heißt Lingua Aeterna, das sagt, dass die Auseinandersetzung oder die bewusste Sprache nicht eine Frage der Nationalität ist. Und so gibt es verschiedene, es ist sehr facettenreich. Und die Frage, die sich lohnt zu stellen in internationalen Teams, ist, welche Aspekte der Sprache können uns trotz Internationalität dabei helfen, Begegnung zu verbessern? Das fällt mir so dazu ein, Ursula.
Ja.
Okay. Gut, ja, dann vielen Dank auch für deine Frage, Ursula, an dieser Stelle. Vielen Dank für alle, die sich die Zeit heute Abend genommen haben. Wie gesagt, alle anderen Informationen, ja, findet ihr im Chat. Ja, über die Upsalzboom-Wegbegleiter könnt ihr euch weiter informieren. Wir gehen gern mit euch in Austausch und freuen uns natürlich sehr darüber, wenn wir uns beim nächsten Online-Dialog auch wiedersehen. Ja, wir werden den auch nochmal zum Nachhören dann in unseren Podcast-Kanal einstellen und ja, freuen uns total darauf, dass ihr heute dabei wart und auf ein nächstes Mal. Und danke dir, Bodo, dass wir uns gemeinsam die Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für den Austausch und vielen Dank für die tollen Fragen und die Offenheit den Themen gegenüber. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Ciao.